Willkommen bei Rotfunk, dem Podcast des Karl-Renner-Instituts. Mein Name ist Maria Malcznik, ich bin die Direktorin des Renner-Instituts. Bei den Rotfunk-Lectures sprechen Expertinnen und Experten über die großen gesellschaftlichen und politischen Fragen unserer Zeit. In dieser Folge hören wir einen Vortrag einer der bedeutendsten Klima- und UmweltforscherInnen des Landes, Universitätsprofessorin Helga Kromp-Kolb.
Wir leben auf einem begrenzten Planeten mit begrenzten Ressourcen. Und wir leben nicht nur auf diesem Planeten, sondern wir leben von dem Planeten. Das heißt, dieses ökologische System dieses Planeten ist eigentlich unsere Lebensbasis. Und innerhalb dieses, das, was dieser Planet zur Verfügung stellen kann, ist eine menschliche Gesellschaft entstanden, die unterschiedliche Formen annehmen kann und die sich unter anderem ein Wirtschaftssystem gibt oder entwickelt, mit dem man dann auch etwas austauschen kann. Aber das Wesentliche ist, dass wir angewiesen sind auf dieses Ökosystem, um überhaupt überleben zu können. Wir nehmen sowohl unsere Ressourcen, das heißt unser Essen, unsere Energie, aber auch unsere Materialien, entnehmen wir diesem System, nutzen sie und erzeugen dann Abfälle, die wieder irgendwo hin müssen. Und die können auch nur in dieses System gehen. Und wir haben uns in der Vergangenheit wenig darum gekümmert, was damit passiert. Wir sehen jetzt, dass wir ein Problem auch auf dieser Ebene bekommen. Wir haben nicht nur Knappheit der Ressourcen auf der einen Seite, sondern wir haben auch eine Knappheit der sogenannten Senken auf der anderen Seite. Wo kommt das alles hin? Und das Thema, das für mich natürlich besonders interessant ist als Klimatologin, ist, wo kommen die ganzen Abgase hin, die dann insbesondere auch die Treibhausgase umfassen. Dieses Bild einer Lebensbasis, die dann eine menschliche Gesellschaft ermöglicht und die menschliche Gesellschaft sich dann eben auch Spielregeln gibt. Das zeigt, dass das typische Bild von der Nachhaltigkeit mit den drei Säulen, die gemeinsam ein Dach tragen, irreführend ist, weil es eben nicht darum geht, dass wir hier drei gleichwertige Säulen haben, wo man unter Umständen auf eine auch verzichten kann. Das Dach steht immer noch, weil die Säulen sind nicht gleichwertig. Das eine ist die Lebensgrundlage. Und wenn ich die zerstöre, dann nützt mir die beste Wirtschaft nichts, weil ich nichts mehr habe, von dem ich leben kann und auch nichts mehr, mit dem ich wirtschaften kann. Das heißt, der Zusammenhang zwischen dem ökologischen System und dem menschlichen Leben, der menschlichen Gesellschaft damit auch, ist ein ganz, ganz enger und ganz klarer. Der Mensch ist auf die Ökologie angewiesen. Jetzt haben wir einerseits ein enormes Bevölkerungswachstum erlebt, das dazu geführt hat, dass immer mehr Ressourcen verwendet wurden. Andererseits sind wir auch sehr sorglos umgegangen mit diesen Ressourcen, weil wir den Eindruck hatten, dass die nahezu unerschöpflich sind, dass es genug von allem gibt. Da hat im Jahr 1972 zum ersten Mal der Club of Rome mit dem Bericht Grenzen des Wachstums darauf hingewiesen, dass es hier ein Problem gibt und dass wir in ein Problem hineinlaufen, dass in einem endlichen System ein exponentielles Wachstum, also ein sehr starkes Wachstum, zunächst zum Überschießen und dann zum Kollaps des Systems führt. Das Wesentliche, das wir, glaube ich, lernen müssen aus diesem Bericht, ist, dass der Kollaps oder die Probleme viel früher anfangen, als wir sie sehen und viel stärker mit der Knappheit verbunden sind, als wir die Knappheit wahrnehmen. Also als ein Beispiel, wenn wir von den fossilen Energien, insbesondere vom Öl reden, dann geht es nicht darum, wann gibt es kein Öl mehr, sondern wann muss man so viel Finanzen, Geld, Technologie aufwenden, um noch Öl herauszuholen, weil es immer schwerer erhältlich wird, dass das Geld an anderen Enden fehlt. Das heißt, wenn wir in eine soziale Krise, in eine wirtschaftliche Krise hineinschlittern, dann ist die wahre Ursache oft versteckt. Die steckt ganz woanders und wir merken es nicht. Wir merken nur, dass zum Beispiel weniger Geld für Soziales da ist. Das hängt aber damit zusammen, dass es woanders hin kanalisiert wird. Das ist zumindest ein wichtiger Aspekt. Und der verdeckt aber damit auch die Problematik der Ökologie. weil die Ökologie sehr selten, zumindest in unseren Breiten, sehr selten direkt erkennbar ist als Ursache der Krise. Das ist in anderen Teilen der Welt anders und wir kommen später noch dazu. Dass das Ökologische und auch das Soziale zusammenhängen, sieht man auch, wenn man durch Städte fährt. Wenn man sich in Städten umschaut, dann kann man, auch wenn man die Stadt überhaupt nicht kennt, sofort erkennen, das ist ein reicheres Viertel, das ist ein ärmeres Viertel. Und das hängt nicht nur damit zusammen, dass die Häuser schöner oder protziger sind im reicheren Viertel, sondern es hängt sehr stark auch damit zusammen, dass es in dem reicheren Viertel typischerweise Gärten, mehr Parks, mehr Ökologie gibt, mehr Grünes gibt. Und das hat Auswirkungen auf das Leben, auf die Lebensqualität der Menschen. Ist ganz unmittelbar auch auf die Gesundheit, weil in den dichter gedrängten Stadtteilen, wo mehr Verkehr ist, sind mehr Luftschadstoffe, da ist mehr Lärm, da gibt es kein Aus, da kann man nicht in den nächsten Park gehen sehr oft. Gerade diese Menschen haben dann oft auch nicht das Geld, ins Grüne zu fahren oder auf Urlaub zu fahren. Das heißt, sie leben die ganze Zeit in dieser belasteten Situation. Und sie können auch bei Nacht das Fenster nicht aufmachen, weil es eben zu laut ist. Daher kann sich auch die Wohnung nicht abkühlen. Das heißt, der Klimawandel zum Beispiel verstärkt noch diese unangenehme Situation, trifft die Menschen in der dicht gedrängten, ärmeren Stadt viel stärker wie jene mit den großen Gärten, den Parks, mit den Bäumen, die alle dazu beitragen, dass die Luftqualität besser ist, dass das weniger warm ist, weniger heiß ist, weil die Pflanzen transpirieren, das heißt, sie verdunsten Wasser und dabei wird sehr viel Wärme gebunden, das heißt, das macht dann die Gegend kühler. Das heißt, Ökologie und Soziales hängen auch hier zusammen. Man sieht auch hier, dass die Ökologie einen Beitrag leisten kann zur Lebensqualität und wo sie eben nicht vorhanden ist. Und das ist typischerweise eben dort, wo die Sozialschwächeren, aber eigentlich ist das Wort Sozialschwächer nicht ganz richtig. Man muss eigentlich ökonomisch schwächeren Menschen leben, weil sozial sind sie oft viel besser ausgestattet, viel, viel hilfsbereiter, viel, haben viel mehr Gemeinschaftssinn als die ökonomisch besser gestellten. Das heißt, wir haben ein grundsätzliches Thema, dass wir die Ökologie brauchen, um überhaupt als Menschen zu überleben. Wir haben aber auch das ganz konkrete, praktische Thema, dass die Ökologie uns unser Leben lebenswerter macht, auch im kleinen Rahmen, also in der Stadt oder so. Und es hat natürlich auch im internationalen Rahmen spielt es natürlich auch eine Rolle, wenn wir uns anschauen, wer sind die Entwicklungsländer, wer sind die industrialisierten, die gut situierten Länder, dann sind die Entwicklungsländer sehr oft in klimatischen Gebieten, die grenzwertig sind, was also schwer einerseits zu ertragen ist, andererseits auch schwer ist, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das sind oft Gebiete, die schon semi-arid sind, wo das Klima einfach nicht mehr genug Wasser zur Verfügung stellt, um Lebensmittel anzupflanzen. Und in diesen Grenzgebieten, das können aber auch nördliche Grenzgebiete sein, also es muss nicht immer mit Hitze gepaart sein, aber in diesen Grenzgebieten heißt es, dass jede kleine Störung schon dramatische Auswirkungen hat. Also wenn einmal der Regen ausfällt oder wenn es einmal besonders heiß wird, dann ist das dort noch viel dramatischer wie bei uns. Es hat natürlich auch Konsequenzen zum Beispiel auf die Fruchtbarkeit des Bodens und wie der Boden überhaupt geartet ist, wie die Vegetation ausschaut. Und die Entwicklungsländer sind eben sehr zu einem großen Teil auch dort angesiedelt, wo das Klima eben grenzwertig ist, wo der Zusammenhang zwischen Klima und auch Bodenqualität, Ressourcen insgesamt ein enger ist mit ihrer wirtschaftlichen Situation. Im Zusammenhang mit dem Klimawandel geht das noch weiter, weil wir jetzt eine ganze Reihe von Entwicklungsländern sehen, die alles, was sie im Laufe eines Jahres so an Wirtschaftswachstum produzieren, mit einem einzigen Wirbelsturm wieder verlieren. Also da kommen dann die Extremereignisse wie eben die tropischen Wirbelstürme dazu. Natürlich können es auch Erdbeben oder Tsunamis oder sonst was sein. Aber im Zusammenhang mit dem Klimawandel geht es sehr oft um Wirbelstürme. Es geht auch um Dürre, also um Hitzeereignisse, Dürreereignisse. Und da wird dann viel von dem, was sozusagen mühsam im Laufe eines Jahres aufgebaut wurde, ist sofort wieder weg. Und das macht es für diese Länder auch sehr schwer, wieder Fuß zu fassen und wieder von Neuem anzufangen. Das muss auch nicht immer so flächendeckend sein, aber es gibt unzählige Beispiele, wo die Menschen wirklich kämpfen müssen mit der Natur beziehungsweise mit dem von Menschen verursachten Klimawandel, um überhaupt überleben zu können. Andere Beispiele sind die Störung des Monsuns, dass der Monsun nicht mehr mit der Regelmäßigkeit kommt, mit der er sonst gekommen ist. Das heißt, die traditionellen landwirtschaftlichen Methoden sind nicht mehr geeignet, weil einfach Bäume nicht mehr wachsen können, weil es nach einigen Jahren, wo es vielleicht gut geht, dann wieder Dürre gibt, wo der Regen nicht kommt oder wo es so intensiv kommt, dass es wieder alles wegschwemmt. Aber es gibt auch andere Bereiche, wie zum Beispiel der Tschadsee, der inzwischen auf ungefähr 5% seiner Fläche geschrumpft ist. Der Rest ist eine trockene Wüstenlandschaft im Grunde genommen. Und da sind etliche Millionen Menschen, die von diesem Tschadsee abhängen, weil sie entweder Fischer sind oder weil sie das Wasser nützen für ihre Landwirtschaft. Und man kann sich vorstellen, wenn das also auf 5% schrumpft, dass da einfach sehr, sehr viele Menschen die Region verlassen müssen, weil sie dort keinen Lebensunterhalt mehr finden. Das heißt, auch hier ein ganz enger Zusammenhang zwischen den ökologischen Verhältnissen und den sozialen Verhältnissen. Dass diese Menschen, die dort weg müssen, dann bei uns als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnet werden, ist eigentlich ein Hohn, weil wir haben den Klimawandel im Wesentlichen verursacht. Weil wir ihn verursacht haben, können sie dort nicht mehr existieren. Und dann sagen wir ihnen, ja, aber bleibt, wo ihr seid, strengt euch mehr an oder seid fleißiger oder was immer. Also da muss man schon gesamthafter denken, um das zu verstehen. Das heißt, ich glaube, dieser Aspekt, dass Ökologie und Soziales wirklich ganz eng verschränkt sind, der ist ganz wichtig und ist lange übersehen worden. Und das gilt durchaus auch für die Wissenschaft. Wenn man sich die Geschichte der Erforschung des Klimawandels anschaut oder auch der Diskussion um den Klimawandel, dann hat die Diskussion meistens begonnen mit der Beschreibung, dass wir Treibhausgase erzeugen, dadurch, dass wir fossile Energien verbrennen. Also ob jetzt in den Fabriken oder im Auspuff des Autos, wo immer wir oder im Motor des Autos, das dann zum Auspuff führt, aber wir verbrennen fossile Energien, die erzeugen in der Verbrennung Treibhausgase. Diese Treibhausgase sammeln sich in der Atmosphäre an, weil sie so langlebig sind. CO2 zum Beispiel, da ist grob gesagt, nach 30 Jahren ist ein Drittel des CO2s, das wir an einem bestimmten Tag in die Atmosphäre reinbringen, heraußen. Also nach 30 Jahren ist ungefähr ein Drittel heraußen. Nach 100 Jahren das zweite Drittel. Und vom letzten Drittel merkt man auch nach 1000 Jahren noch was. Das heißt, wir emittieren in einer Geschwindigkeit, die dazu führt, dass die Konzentration in der Atmosphäre steigen muss. Diese steigende Konzentration, die hat Auswirkungen auf das Klima. Aber zuerst, der allererste Effekt ist, dass die Strahlung, die von der Erde ins Weltall geht, dass die behindert wird. Dass mehr von dieser Strahlung absorbiert wird. Das heißt, die Atmosphäre wird wärmer, sie strahlt auch mehr zurück. Das heißt, auch die Erde wird wärmer. Die Erde strahlt im Grunde das ab, was sie von der Sonne bekommt. Zum Teil, wie sie es reflektiert, zum Teil, indem sie es absorbiert und dann selber als warmer Körper wieder wegstrahlt. Das, was von der Sonne kommt, ist ziemlich unverändert und wird durch diese Treibhausgase kaum beeinflusst. Das heißt, das, was hereinkommt, bleibt gleich und das, was hinausgeht, wird reduziert. Ja, Energie heißt Wärme, das heißt, es wird auf der Erde wärmer. Und die Tatsache, dass es wärmer wird auf der Erde, hat dann eine Fülle von anderen Konsequenzen, wie zum Beispiel, dass es mehr regnet statt schneit, dass es zu anderen Jahreszeiten regnet, dass die Gewitter heftiger werden, aber auch, dass die Windströmungen sich verändern. Im Grunde alles, was wir als Wetter kennen, ist beeinflusst davon, wie die Temperaturverteilung auf der Erde ausschaut. Und diese Veränderungen dieser Wettergrößen, die, wenn man sie über einen längeren Zeitraum betrachtet, dann als Klima bezeichnet werden, diese Veränderung dieser Größen führt zu einer Fülle von weiteren Konsequenzen. Ich meine, das Gletscherschmelzen ist, glaube ich, trivial, oder auch das Wälder, dass es den Wäldern zu heiß oder zu trocken wird, ist auch nachvollziehbar. Aber es geht natürlich viel weiter. Viele Tierarten, Pflanzenarten wandern in andere Regionen, weil eben das Klima dort, wo sie bisher waren, nicht mehr ihren Bedürfnissen entspricht oder nicht so gut entspricht, oder weil es andere Regionen gibt, die jetzt auch attraktiv sind. So wie ja auch die Touristen dorthin wandern, wo es halt wärmer ist oder wo es ihnen besser zusagt im Winter, wo Schnee ist. So wandern auch Pflanzen und Tiere, Pflanzen viel langsamer, Tiere etwas schneller. Und das hat dann Konsequenzen sozusagen für das globale Ökosystem. Das heißt, mit unseren Treibhausgasemissionen beeinflussen wir wieder dieses globale Ökosystem. Aber es hat natürlich auch eine Fülle von Auswirkungen auf die Wirtschaftssektoren, auf die verschiedenen vom Menschen genutzten und betriebenen Systeme. Ja, Tourismus, ja, habe ich es gerade schon erwähnt. Also Landwirtschaft, Forstwirtschaft, es ist im Grunde genommen jeder Sektor betroffen. Die Energiewirtschaft, Wasserwirtschaft. Also man kann aussuchen, was man will. Es ist alles von einem Klimawandel betroffen. Und daher sind natürlich auch die Menschen betroffen. Direkt, aber eben auch indirekt über diese Auswirkungen auf die Wirtschaft. Das ist etwas, was sehr oft übersehen wird. Es wird so getan, als ob alles beim Alten bliebe, wenn wir den Klimawandel einfach ignorieren. Das stimmt aber nicht, weil der Klimawandel fortschreitet. Wenn wir alles beim Alten lassen, das heißt, wenn wir weiter Treibhausgase emittieren, dann wird der Klimawandel immer intensiver und die Auswirkungen auch auf den Menschen immer stärker. Und damit ist nicht nur die Hitze gemeint, sondern damit ist auch gemeint, dass eben Wirtschaftssektoren sich total verändern müssen, weil sie nicht mehr entsprechen. Diese Auswirkungen auf den Menschen, die hat man sich durchaus relativ früh angeschaut. Was man viel weniger betrachtet hat, ist, dass die Menschen eben auch die Treiber für dieses Ganze, für die ganze Entwicklung sind. Dass die Menschen ja eigentlich die sind, die Produkte haben wollen oder Energie brauchen für irgendwelche Zwecke, Bewegung oder Wärme oder sonst etwas. Und deswegen überhaupt diese Energienutzung und damit die Treibhausgasemissionen verursachen. Das heißt, der Mensch ist sozusagen einerseits ein Opfer des Klimawandels, ist betroffen vom Klimawandel, aber andererseits ist er der entscheidende Treiber. Und das hat man lange ignoriert in der ganzen Debatte, aber auch in der Wissenschaft. Die Sozialwissenschaften sind sehr spät dazugestoßen zu der ganzen Diskussion. Dass wir das ignoriert haben, hat Konsequenzen gehabt dafür, wo wir mit Maßnahmen ansetzen. Weil wenn ich den Menschen als Treiber nicht sehe, dann kann ich bei der Technologie ansetzen, dann kann ich schauen, dass ich erneuerbare Energien verwende, dass die Energieeffizienz steigt, alles wichtig und gut. Aber wenn da sozusagen jemand dahinter ist, der trotzdem immer mehr will, weil wir immer mehr Menschen werden und weil jeder Einzelne glaubt, immer mehr zu brauchen, dann werde ich mit diesen Veränderungen in der Technologie nicht nachkommen. Und das ist das, was wir auch erleben. Wir wissen jetzt in den industrialisierten Ländern ja seit gut 30 Jahren, dass wir etwas tun müssen. Aber in Wirklichkeit verändert sich nichts. Im Gegenteil, unsere Emissionen steigen weiter. Und das hat einerseits damit zu tun, dass das sehr spät erkannt wurde, dass wir eben auch bei den Menschen ansetzen müssen, nicht nur bei der Technologie. Und bei den Menschen heißt sowohl bei der Zahl der Menschen, also wie schnell soll die Weltbevölkerung wachsen und bis wohin soll sie überhaupt wachsen? Eine durchaus heikle Frage, weil alle Menschen dann sehr rasch an die Entwicklungsländer denken, die eine hohe Geburtenrate haben und eine Gott sei Dank sinkende Sterberate und damit starken Bevölkerungszuwachs. Aber wenn wir das koppeln mit den Ressourcen, die diese Menschen verbrauchen, dann sehen wir, dass das eigentliche Problem bei uns in den industrialisierten Ländern liegt, obwohl wir nicht stark wachsen oder gar nicht mehr wachsen. Unser Ressourcenverbrauch ist viel größer als der dieser ärmeren Länder. Daher ist das ein bisschen eine heikle Diskussion. Man müsste eigentlich dazu sagen, die Geburtenrate ist oder der Zuwachs der Bevölkerung ist ein Aspekt, aber den darf man nicht getrennt sehen vom Ressourcenverbrauch jedes Einzelnen. Und der Ressourcenverbrauch jedes Einzelnen ist halt in den Schwellen- und Entwicklungsländern noch deutlich niedriger als bei uns. Das ist also die eine Sache, dass man sich darum nicht gekümmert hat, um die Zahl der Menschen, aber andererseits hat man sich nicht gekümmert oder ist kaum angesprochen, die Frage des Lebensstils. Also welchen Lebensstil leben wir, wie viel konsumieren wir? Und wir wissen ja, dass wir im Grunde genommen in vielen Bereichen gar nicht mehr als Menschen, sondern nur mehr als Konsumenten gesehen werden. Das heißt, Konsum ist ein ganz wesentliches Merkmal unserer Gesellschaft. Wir definieren uns im Grunde über den Konsum, über das, was wir haben und nicht so sehr über das, was wir sind. Und das hat natürlich sehr viel mit dem Wirtschaftssystem zu tun, das ja genau daraus aufgelegt ist und das ein Wirtschaftssystem ist, das ständig wachsen muss, um stabil zu sein. Und wenn es wachsen muss, heißt das, wir müssen immer mehr und immer mehr produzieren. Und wenn wir immer mehr produzieren müssen, heißt das, wir müssen immer mehr Ressourcen verbrauchen, wir verbrauchen immer mehr Energie. Und es ist ganz offenkundig, dass das mit dem Klimaschutz nicht kompatibel ist. Also dass das derzeitige Wirtschaftssystem ungeeignet ist, Klimaschutz im notwendigen Ausmaß zu betreiben. Das heißt nicht, dass man nicht innerhalb des Systems sehr viel anfangen kann und sehr viel tun kann und auch sehr viel tun muss. Selbstverständlich muss man das. Aber es muss einem klar sein, dass langfristig das System eine Veränderung erfahren muss. Das neoliberale Wirtschaftssystem ist eben kein nachhaltiges System. Es ist andererseits ein sehr flexibles System oder vielleicht, wenn man es weiterfasst und den Kapitalismus nennt, er ist sehr flexibel, er verleibt sich sehr vieles ein. Vielleicht ist er auch so flexibel, dass er nachhaltig werden kann, aber im Moment sehe ich das nicht und da denke ich, muss man schon ein sehr genaues Auge drauf haben. Jedenfalls müsste er sich dramatisch transformieren, damit er tatsächlich nachhaltig wird. In der Regel ist es so, dass Menschen, die mehr haben, die mehr besitzen, die über mehr Geld verfügen, auch den größeren ökologischen Fußabdruck haben. Zum einen, das Haben zeigt es ja schon, sie haben mehr Produkte, aber zum anderen, sie können sich eben auch Sachen leisten, die sich ärmere Menschen nicht leisten können. Und ein kurzer Shoppingflug nach London oder Paris hat einen ungeheuren Fußabdruck, wegen des Fliegens einerseits, aber durchaus auch wegen des Shoppings. Ja, das ist ja irgendwo auch die Intention, dass man Sachen kauft, die man eigentlich nicht braucht. Und das geht nur, wenn man die Sachen, die man schon hat, auch wieder wegwirft. Also das heißt, diese ganze Wegwerfgesellschaft ist durchaus eine, die viel Geld braucht. Und je mehr man hat, desto mehr wirft man auch weg und desto größer ist der Fußabdruck im Großen und Ganzen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Es gibt Menschen, die sozusagen ihr Vermögen oder ihr Geld nützen, um besonders sorgfältig zu leben, besonders langlebige Produkte zu kaufen und sich eben auch Elektroautos oder halt das, was man als in Richtung Nachhaltigkeit versteht, zu tun. Aber das ist bei weitem die Ausnahme. Jetzt muss man natürlich schon sagen, dass auch in den ärmeren Bevölkerungsschichten sehr viel Raum für Einsparungen im Sinn von Treibhausgasen oder Energie ist. Viel von dieser vergeudeten Energie wird aber nicht freiwillig vergeudet. Ich kenne niemanden, der bewusst und gern in einem kalten, zugigen Haus wohnt, wo die Fenster nicht gut gedichtet sind, wo es über allen Ritzen hereinzieht und im Sommer stinkheiß wird. Das heißt, da geht es darum, dass man sich eben nicht leisten kann, zu isolieren, das Haus anders zu gestalten. Und da, denke ich, ist dann die Aufgabe einer Gemeinde, eines Staates, eines Gemeinwesens einzugreifen und diesen Menschen zu helfen, hier ökologischer, nachhaltiger zu leben, zu wohnen in diesem konkreten Beispiel, was aber zugleich auch ihre Lebensqualität verbessert, einerseits, weil es wärmer ist oder im Sommer kühler, aber andererseits auch, weil sie weniger brauchen zum Heizen. Sie brauchen weniger Geld, um zu heizen. Es ist wesentlich vernünftiger, Geld in eine Isolierung von Wohnraum zu stecken, als Heizkostenzuschüsse zu geben. Die Heizkostenzuschüsse muss ich Jahr für Jahr immer wieder geben, weil es jedes Jahr dort ziehen wird. Während die Isolierung, die Sanierung des Hauses muss ich einmal machen und danach ist das sozusagen erledigt. Es mag beim ersten Mal ein bisschen mehr kosten, aber es hat eben den Vorteil, dass es nur eine einmalige Aufwendung ist. Und viele davon profitieren und eben zugleich auch die Umwelt davon profitiert. Das heißt, das sind so Maßnahmen, die in vielerlei Hinsicht Vorteile hätten, die Klimaschutz bedeuten, die Nachhaltigkeit bedeuten, aber auch andere Vorteile hätten. Ich habe jetzt über die Vorteile der Bewohner gesprochen, aber im Grunde genommen hätten auch die Handwerker Vorteile. Das heißt, auch die Wirtschaft hätte Vorteile, weil Wohnungssanierungen, Häusersanierungen nicht etwas ist, was große Firmen machen. Das ist im Grunde genommen das, was die kleinen Betriebe machen, weil viel Handarbeit dabei ist, weil das eben nicht mit den großen Baumaschinen gemacht wird. Und das heißt, wenn eine Regierung zum Beispiel eine Sanierungsinitiative macht und da Geld hineinsteckt, dann ist das sehr gut angewandtes Geld. Es dient der eigenen Wirtschaft und es dient dem Wohlbefinden der Menschen und eben zugleich auch dem Klimaschutz. Und das sind Sachen, wo man sich schon überlegen muss, ist es sinnvoller, Strafzahlungen für nicht erreichte Klimaziele zu bezahlen, wie wir das nach dem Kyoto-Protokoll gemacht haben. Da haben wir ungefähr 500 Millionen Euro ins Ausland vergeben, damit wir uns sozusagen freikaufen von Emissionen, die wir nicht bei uns selber verhindert haben. Das heißt, das ist unsinnig. Das heißt, da ist eigentlich eine Politik, die Win-Win-Situation für alle ist. Also alle profitieren davon und trotzdem wird sie nicht gemacht, entweder weil man nicht visionär genug ist oder weil man sich nicht die Hausaufgaben nicht gemacht hat, um sich anzuschauen, was sind eigentlich die notwendigen Maßnahmen. Also das sind, glaube ich, ist ein Beispiel, wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit völlig im Einklang ist mit dem, was man auch sonst aus wirtschaftlichen, aber auch aus sozialen Gründen täte. Da gibt es eine ganze Reihe Beispiele. Man kann sich zum Beispiel bei der Mobilität anschauen. Es ist wesentlich gesünder, sogenannte aktive Mobilität zu nutzen, das heißt zu Fuß zu gehen, mit dem Rad zu fahren oder öffentliche Verkehrsmittel zu verwenden. Und da gibt es wissenschaftliche Belege dafür. Also die Menschen, die zu Fuß gehen oder mit dem Rad in die Arbeit fahren, die sind die gesünderen. Und das ist viel wirksamer, wie zweimal in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen, weil man das einfach täglich macht. Also es ist gesünder, es ist stressfreier, man baut auch den Stress der Arbeit schon am Heimweg wieder ab durch die körperliche Bewegung. Es ist kommunikativer, man trifft Menschen, man kann mit Menschen reden, und zwar sowohl beim Zu-Fuß-Gehen als auch beim Radfahren und in den öffentlichen Verkehrsmitteln sowieso. Zugleich trägt es natürlich bei dazu, dass die Luftverunreinigung zurückgeht, weil ich weniger Automobile haben, die eben Abgase verursachen, und der Lärm geht auch zurück, weil Fußgänger und Radfahrer verhältnismäßig leise sind in der Regel, und das Risiko von Unfällen sinkt. Das heißt, in Summe haben wir eine sichere Stadt, weil die Verkehrsrisiken zurückgehen, aber auch weil die Kommunikation stärker ist. Und Menschen, die miteinander reden, schlagen gewöhnlich nicht aufeinander ein. Das heißt, das hat viele, viele Vorteile. Und da sieht man wieder, wie das Soziale ganz stark zusammenhängt mit Ökologischem. Also ich kann das aus ökologischen Gründen machen, aber ich habe soziale Vorteile. Und ich kann es aus sozialen Gründen machen und habe dann auch ökologische Vorteile. Ich muss aber das Soziale richtig verstehen. Wenn ich das Soziale so verstehe, dass ich sicherstellen will, dass möglichst jeder Mensch sich einen SUV leisten kann, dann geht es in die falsche Richtung. Das ist ein falsches Verständnis von sozial. Ich kann es auch in der Ernährung sehen. Ich kann in der Ernährung eine leichte Veränderung in meiner Ernährungszusammensetzung machen. Und ich kann also zum Beispiel mehr Gemüse, mehr Obst, mehr Getreide und das womöglich saisonal, regional und biologisch konsumieren. Und das hat eine Fülle von Vorteilen, wieder für mich selber. Ich lebe gesünder. Jeder Arzt sagt einem, dass wir zu viel Fett und Proteine essen. Also ich lebe gesünder. Gleichzeitig nehme ich weniger Giftstoffe, auch Antibiotika und Hormone auf. Es schmeckt besser, weil wenn das regional und saisonal ist, dann heißt das, ich kaufe Produkte, die in der Natur gereift sind und die haben natürliche Geschmacksstoffe, die wesentlich attraktiver sind als der viele Zucker, den wir sonst in unseren Lebensmitteln haben. Zugleich kann ich auch Tierleid vermeiden. Vielen Menschen ein berechtigtes und wesentliches Anliegen, weil ich weniger Fleisch produzieren muss für den Fleischkonsum. Und zugleich, wenn ich es biologisch mache, haben die Tiere einen gewissen gesicherten Auslauf. Und damit schätze ich auch die Böden. Auch die Böden schätzen die Giftstoffe nicht. Es kann sich Kohlenstoff wieder sammeln in den Böden in der biologischen Landwirtschaft, Humus aufbauen und damit auch ein sehr reiches Bodenleben wieder entstehen, eine Biodiversität im Boden entstehen. Das führt dann dazu, dass die Böden viel wirksamer sind im Schutz gegen Überschwemmungen, gegen Dürre, weil sie viel mehr Wasser speichern können. Und das heißt auch, dass die Landwirte, die Bauern eine gesichertere Ernte haben. Sie sind nicht so abhängig davon, ob das Wetter gerade hundertprozentig passt. Und letzten Endes ist das auch wieder Klimaschutz, weil Böden, die Kohlenstoff aufnehmen, zugleich weniger CO2 in der Atmosphäre belassen und weil die Fleischproduktion ein ungeheuer wichtiger Faktor in der Klimabilanz ist. Und zwar hängt das zum einen zusammen mit dem ja inzwischen schon gut bekannten Emissionen von Methan bei den Wiederkäuern. Aber es hängt auch damit zusammen, dass die Produktion von Futtermitteln einerseits zur Rodung von Wäldern führt. Und das ist auch ein wesentlicher Beitrag zum Klimawandel. Und die dritte große Komponente ist, dass die Produktion von Düngemitteln für Futtermittel halt sehr energieintensiv ist. Und das ist fossile Energie. Das heißt, mit der kleinen Ernährungsänderung habe ich eine Fülle von Vorteilen, manche, die mir direkt dienen, andere, die der Gesellschaft dienen und andere wieder, die den Klimaschutz vorantreiben. Also wieder diese Verbindung zwischen Ökologie und dass der Klimaschutz dann wieder für die Gesundheit eine Relevanz hat, liegt auch auf der Hand, weil wir wissen inzwischen auch für Österreich sehr gut dokumentiert, die primäre gesundheitliche Folge des Klimawandels ist die Hitze. Und an der Hitze sterben jährlich Menschen. In besonders heißen Sommern, wie es zum Beispiel im Jahr 2003 in Europa war, haben wir in Europa irgendwo zwischen 30.000 und 60.000 Menschen, die gestorben sind, einfach weil es ihnen zu heiß war, weil sie dehydriert sind. Sie sterben aber leise, unauffällig in ihren Betten zu Hause oder in den Spitälern, in den Heimen. Das heißt, es ist nicht so dramatisch wie eine Überschwemmung, aber es ist viel, viel wirksamer. Und es betrifft alle, natürlich nicht nur ältere Menschen, die besonders. Und Tod ist ja nur das Extrem, sozusagen die erhöhte Krankheit und das Unwohlsein und das Nicht-Leistungsfähig-Sein, das betrifft uns alle. Das heißt, da schließt sich dann auch wieder der Gesundheitskreis. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was können wir tun? Ich habe jetzt schon ein paar Beispiele gesagt. Das sind lauter Beispiele, wo wir die Emissionen reduzieren. Das fällt in die Kategorie Minderung. Es gibt auch die Kategorie der Anpassung. Das heißt, dass wir mit den veränderten Klimabedingungen auch umgehen müssen. Also zum Beispiel die Häuser besser wärmedämmen, Jalousien außen anbringen, damit es nicht zu heiß wird. Das sind Sachen, die auch sehr stark individuell sind, aber natürlich auch unterstützt gehören durch die Raumplanung, durch die Architektur und so weiter. Also auch hier, und wenn wir über Überschwemmungen reden, Hochwasserschutz, Retentionsflächen für Überschwemmung. Das heißt, da ist sehr viel zu tun. Wir können also selber sehr viel tun. Wir können in der Gemeinde und im Staat sehr viel tun, sowohl auf der Minderungsseite als auch auf der Anpassungsseite. Jetzt ist die Frage, ist das überhaupt relevant, ein kleines Österreich mit 7 Millionen Einwohnern in einer Welt von 8 Milliarden? Ja, es ist relevant. Nicht, weil die Treibhausgase, die wir einsparen, den Unterschied machen für das Klima. Obwohl auch das wichtig ist, wir müssen letzten Endes auf Null kommen. Das heißt, man muss auch das Wenige einsparen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Wir müssen auf Null kommen mit unseren Emissionen. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht mehr viel diskutieren, ist das viel oder ist das wenig? Es muss Null werden. Das heißt, wir müssen was tun. Aber für noch wichtiger halte ich es, dass wir ja diejenigen sind, die den Klimawandel bisher im Wesentlichen verursacht haben. Also es sind die Industrienationen, die bisherigen Emissionen verursacht haben und die den Klimawandel herbeigeführt haben, mit denen auch die Entwicklungsländer so mühsam kämpfen und so im Grunde ein Kampf auf Leben und Tod ist. Wenn wir nicht zeigen, dass es auch anders geht, dass man auch anders ein gutes Leben haben kann, dann können wir die Entwicklungsländer nicht davon überzeugen, dass sie unseren Weg nicht nachgehen sollen. Das heißt, es geht ganz wesentlich um unsere Vorbildrolle. Wenn wir die Entwicklungsländer nicht überzeugen können, dass sie einen anderen Weg gehen sollen, dann sind die Emissionen, die dort verursacht werden, um so viel höher als alles, was wir bisher erlebt haben, weil es so viel mehr Menschen dort gibt, dass wir genauso leiden werden unter dem Klimawandel wie die anderen. Also es wird dann so krass werden, dass wir einfach auch nicht mehr damit umgehen können. Das heißt, es ist wichtig, dass wir tun, was wir tun müssen, weil wir auf Null kommen müssen. Aber es ist mindestens so wichtig, dass wir auch zeigen, dass wir erkannt haben, dass wir Mitverursacher für diese Entwicklung sind und dass wir aber auch bereit sind, unser Leben zu ändern und wirklich in unseren Lebensstil einzugreifen, also nicht ein paar Glühlampen tauschen, sondern wirklich in unseren Lebensstil einzugreifen, um den Schwellen- und den Entwicklungsländern zu zeigen, erstens, es geht und zweitens, wir machen mit. Wir reden nicht nur, was ihr tun dürft und sollt, sondern wir zeigen vor, dass wir bereit sind, auch diese Veränderung mitzutragen. Und das ist etwas, woran alle mitwirken müssen. Das ist nicht etwas, was Einzelne können. Das ist etwas, was ein ganzer Staat eigentlich zeigen muss und eine ganze Gesellschaft zeigen muss. Und deswegen ist es auch notwendig, dass hier die Gesellschaft mit einer Stimme spricht, dass die Gesellschaft insgesamt zeigt, wir verändern uns. Und da sind wir dann wieder bei diesem gemeinsamen, bei der Gemeinschaft, bei dem Sozialen, das eben auch nur funktioniert, wenn man innerhalb des Gemeinwohls das Gefühl hat, es geht fair zu, es tun alle was. Und das kann aber erreicht werden. Und ich finde es sehr erfreulich, dass die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO, die ja auch 2015 beschlossen wurden, genau das in den Vordergrund stellen. Dass sie in den Vordergrund stellen, dass wir zwei Agenden haben. Wir haben das gute Leben für allen mit dem Einhalten der ökologischen Grenzen und dass wir diese beiden Agenden synergistisch, also gemeinsam verfolgen müssen und sie nicht gegeneinander ausspielen. Es geht nicht das eine oder das andere, wer ist stärker, sondern es geht darum, dass wir es gemeinsam machen müssen. Und gleichzeitig die UNO ja auch sagt, und niemand soll zurückgelassen werden. Das heißt, alle sollen von diesem guten Leben innerhalb der ökologischen Grenzen profitieren. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Und ich denke, das ist etwas, wo die Wissenschaft jetzt schon sehr viel weiß und wo das jetzt mit einer doch gewissen Geschwindigkeit auch in die Gesellschaft diffundieren muss und wo sich auch die Gesellschaft finden muss und bereit finden muss, daran zu arbeiten, weil sonst sind wir alle die Leidtragenden.
Sie hörten eine Rotfunk-Lecture mit Universitätsprofessorin Helga Kromp-Kolb. Wenn Sie sich für das Thema Ökologie als soziale Frage interessieren, empfehle ich Ihnen auch den ersten Teil dieser Doppelfolge anzuhören. Ich habe mit Universitätsprofessorin Sigrid Stagel, sie ist Umweltökonomin an der Wirtschaftsuniversität Wien, über die sozialen Faktoren von Umweltverschmutzung und Klimaerhitzung gesprochen. Produziert wird dieser Podcast vom Karl-Renner-Institut und Missing Link. Musik von Peter Kollreider, Hörwinkel.
Missing Link.